Eng eischter ruhig Kinoswoch huet Martin Reuter fir Dr gesot mat just féier Filmer an an dee Bal nëmmen exklusiv Raen am Mëttelpunkt vun de Geschichte steen. An drei vun desen Filmer steen lo am Fokus vum grosse Kino. Ech begréis nach am Studio eis Radio 100,7 Kinoskritiker Michel Delage an Thierry Besseling. Gude Morgen, dir zwee.
Moin, gude Morgen.
Also drei Filmer werden mal lo bisse mi gené en at Luppulen, da rein werd ma se vierstellen fir op eng hollännesch Produktionioun Dirty God. Eng stark Fra, die durch Teilgängen aus und Don Olös Alös in neut Leben abbaut. Für weiter teuer da lo gleich, für ob ein extra du reise.
Big night? Where's your mask? Healed well, Jade. We're really pleased with your progress.
This was a particularly violent and horrible crime.
We need to see how things settle over the next 18 months or so.
So I'm left with this fucking dog's dinner.
Dat war ein Extra als Dirty God, das ein Filmdrama über eine junge Frau, die ihr Schnarben hört durch einen Ugriff. Das alles ist nicht wie ein harmloser Film. Leider sind so Ugriff immer nicht ein Thema. Hier war Jo Kloat, war ein Jalousiestrama, die erzählt das da, was der Film auch noch mehr emotional möchte, als dass die Aktrice selber mit schweren Narben zu kämpfen hat.
Ja, die Aktrice hat am Anfang sich selber als Kant verbrannt und spielt dann hier eben auch die Rolle von einer Frau, die sich verbrannt hat. Das ist eine non-professionelle Aktrice und es möchte so ganz am Underplay. Das heißt, das ist nicht expressiv. Also ein Spiel, das am Anfang um Zuschauer für die Emotionen, die hat empfunden, ran zu interpretieren. Und schon da am Anfang ganz stark fand, weil der Film, voilà, wir gehen ganz am Anfang gewohnt, dass es am Spiel ist. Das Schlimmste hat schon eine Runde. Und der Film hat könnte ganz sehr aufdriften an eine Art Miserabilismus oder Voyeurismus auch. Und dadurch, dass den Zuschauer am Anfang eine Erfahrung muss machen und die Emotionen raninterpretieren, geht es zu einer stärkeren Geschichte, von einer Rekonstruktion. Das Mädchen, das ist auf der Sicht an einer ersten Phase nur soziale Akzeptanz, dass ein junger Mann über den Kant von 2 Jahren sich dann die Akzeptanz beim Kant, das kriegt aber die erste Kehr, wenn das gesagt, weil er einfach Angst hat, weil das Mädchen noch eine Maske hat. Voilà, du nur siehst das am Anfang nur eine soziale Akzeptanz bei seiner besten Freundin, dem Charmi. Es ist nur ein neuer Freund mit Männern sind alle degoutiert oder geniert über sein Ausgesehen. Aber finalement siehst du das auch, und das ist auch ganz stark von am Anfang nur eine neue Sexualität mit den Narben, die er eben hört. Und die Sexualität kann er aber just am Internet ausleben. Es findet dann du finalement sein Libido nicht zurück über die Wehr, was natürlich nicht zu einer Beziehung feiert, aber wenigstens zu einer temporären Situation, wo hat sich selber finalement auch akzeptieren kann. Michel, du kannst vielleicht selbst
sagen. Ja, du siehst ja am Anfang, dass es das Schlimmste am Anfang handelt sich schon hat. Und du hast eine Szene, die Beziehung, dass du stehst dafür in einem Körper gesteckt, also Bauschutz, und das ist irgendwie sein Leben. Steht du alles rundherum, das einfach Futti fragt und muss rum aufbauen. Ja. Aber der Spektator, der guckt natürlich das Gesicht, dass das was uns sieht. He? Und du fällst doch, das wird Monster, Pömmel an dem Film, gute Monster, schlechte Monster, weil die Geschichte an dem Anfang, der Spektator guckt gesicht, mehr das, was wirklich gewiesen wird, meiner Meinung nach, oder das ist der Lebenskader. Also Porträt von der englischen Erbesterklasse, das spielt sich in einem Vierort von London an, ich meine Hackney, geht irgendwann ein paar genannt. Ja, und du gesagt, dass du wohnt von, dann einem, großen Appartementshäuser, Quartier, residenziellen Appartementshäuser, du wohnt schafft, an einem Callcenter, natürlich, Erbesplätze, die nicht gerade gut bezahlt sind, auch nicht ganz interessant sind. Da wird sich aus seiner Freizeit abhält an den Disco und gibt viel Szenen an den Disco-Clubben. Eben die ganze Erbesterkultur, wie es auch so ist, dann den Internet-Sex, war doch feste Bestandteil mittlerweile aus von, ich gehe mal nicht so einem Erbesterklasse mehr, aber vom Leben von Belgien verringern. Ja. Von einem tristen Leben muss ich so ein Leben ohne viel Intensität. Und das Ganze, der Film, der ist auch ein ziemlich apathischer Film, auch ohne viel Heischen an Dave, denn ohne viel Drama an dem Sinn, weil, wie gesagt, das Schlimmste schon handelt.
Ja, und das vielleicht kann ich noch dazu sagen, dass es interessant ist, am Jahr 2019 ein Porträt zu sehen von einer Frau, die sich selber muss aufbauen. Normalerweise ist es ein Porträt von Männern, den Tony Montana, den Scarface aus, oder das immer nachbewahren, immer etwas Viriles am Kino. Edward and the Scissorhands zum Beispiel, das immer Maskulinität gespielt. Eine andere Referenz ist noch von Georges Franju, französischer Cineast, Les yeux sans visage, wo auch...
Ach, für kurz Bachtig gelaufen.
Voilà. Und das Porträt von einem Pop, den am Anfang sein Mädchen verstümmelt hat und probiert per Force das Gesicht ihm rum, das perfekte Gesicht ihm rum zu gehen. Mhm. Und heute, also da war 2019, wir sind eben wie der Michel Soudan in der Erbischter-Klasse, und dass die Frau, die sich am Anfang selber aufbaut und die selber probiert, finalement das perfekte Gesicht sichern zu gehen, weil man in einer Welt lebt, wo Topmodeln eben den Karkon von der Schönheit definieren, und hat dann über den Kurs vom Film am Anfang die Operation zu finanzieren, die ihm das perfekte Gesicht gibt. Und schlussendlich ist die Trajektoire von einem Mädchen, was einfach muss akzeptieren, dass das geschieht ist und dass es nur ein anderes Leben wert wäre.
Auch noch ein ganz interessantes Szene, wo er dann, weil er sich schummt, sein Gesicht an der Öffentlichkeit zu weisen, die dann an einer Szene einen Nick-up und ja, weil er just da gesagt hat, und das ist ein Beispiel, wo dann die Niqab paradoxerweise eine befreiende Wirkung kann haben. Das heißt, es hängt vom Kontext auf, wie die Niqab dann benutzt wird.
Das heißt, das ist ja Jalousiestrauma. Aber sie selber, wie du für gesagt hast, Thierry, sie selber hat ja auch Narben. Das heißt, das muss ja aber extrem für sie gewesen sein, das zu spielen. Wie lange leidet das zurück? Hast du das gewusst? Hier ist eine persönliche Geschichte.
Hier ist eine persönliche Geschichte, das an der Kantheit geschieht. Hier ist es mehr, dass es, voilà, ich meine, der Film fängt nun am Spidol, das ist gerade die Operation in Hannertzig, an Hartheit, wie alle so laut sind, 25, 26, ja. Irgendwie durchunterm. Ja.
Also ein unbekannten Frau nach dem Bereich davon der Schauspielerei?
Total, also das Schmengen ist eine echt große Rolle, die er tut.
Dritte Film auch von der Realisatrice, Sascha Pollack, war ein Holländerin ist.
Ja, die hat aber irgendwie schenkt den Mike Lee und dem Sommeret, den anderen großen, der Ken Loach, sein Naturalismus irgendwie überhält und das dann aber vermischt, teilweise man so stilisierte Passagen. Du hast von dem Buchka, von der Buchka-Szene geschwärzt, die aus einer Mauer hat, mit einer Popmusik. Voilà, und da das heißt du vielleicht liest verwirrend, weil der Stil vom Film irgendwie zwischen zwei komplett, also so eine Artificialität und dann so einem Naturalrealismus rundherum spielt.
Die Artificialität eben dann die Maske, die Schönheitsoperationen, das muss schon sein.
Also verschiedene Elemente, und ich fand das stark, weil auch der Gerichtsprozess, wo hat am von Lucht ganz artifiziell geht und just noch hart feist, was sich an Box pisst, weil er da sein Ex-Freund drum gesagt, der sei ja, ob er aufgeschaut hat. Momente fand ich die Reihe, Momente fand ich die Stilelemente zum Schluss von Schmurbel fortflitt, du hast bei mir aber ein bisschen River, also du hast nicht der Reise aus dem Film.
Also Fazit von dem Film von ESC?
Das ist ein Film, bei dem ich ehrlich gesagt nicht so richtig vor allem gesehen habe, aber das hängt doch mit dem Propos vom Film, das tut immer dazu dienen, das ist eben eine apathische Frau, die aber bei einer gewissen Manier aber stärker sich selber ein Maske gibt, am überdrohenden Sinn vom Wort, für eben das Lied, was das mitgemacht hat, zerdrohen. Also eine Frau, die sich nicht ekrasieren lässt von dem Schicksal.
Ich war schon von der Charakterstudie einfach überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es die Rekonstruktion so positiv auch formuliert, dass das nicht just Miserabilismus, mit das eben noch ganz positiv Momente am Film.
An den zweiten Film, den wir gleich diskutieren, ist eine französisch-argentinische Produktion, ein Familiendrama. Mais du revan, no Christine and the Queens.
Mm-hmm. chaise de thé. Toutes celles qui glissent sous l'oreiller. Des cupidons aux lèvres abîmées. Sur le sexe, les jambes repliées. Je suis contre les chaises de thé. Ces refus à bouche fermée. Qui font du corps blond un corps appuyé. Et sonne l'éclat des frivolités. Car ce gamin-là me montre tout. Et pointe du doigt la non-beauté. Des nudités pour m'initier. Dans un sourire à la chaleur humaine. Ce gamin-là me montre.
Christine and the Queens, chaleur humaine. 2 Minuten op 11:30 Fummer. Wir sind an der Emission «Grosse Kino» um Radio 100,7. Und den zweiten Film, den wir diskutieren, ist ein französisch-argentinisch Produktion, ein Familiendrama, «La Quitude».
Pardon, Doktor.
Papa? Papa, qu'est-ce que c'est? Papa, qu'est-ce qui se passe, papa? Papa, qu'est-ce
qui se
passe, papa?
Hé, à quoi ça sert? À quoi ça sert de venir te voir? À quoi ça sert?
Das ist Familiendrama über zwei Schwestern, die sich schon lange Jahre rumgesehen und erkundet. Wie so viele Familien, was sie alle zusammenkommen zu Tensionen und alle wohnen, müssen es, die Opfern, müssen es zugemacht gehen. Thierry Bessling, Michel Delage, die wird den Film gucken.
Ja, bei der Prätext, dass der Patriarch, den Pap, den dann einen Schlag möchte, dann um Stiefelei, dann dass dann den Ulas, den eben die ganze Familie zusammenbringt. Und dann sind wir dann an dem klassischen, ich gehe mal so, Familiendrama, wo die Leute am Anfang froh sind, sich rumzugesehen, mehr wo dann Tensionen dann löse und dann da das Licht kommen. Voilà. Das war interessant, dass da weiß natürlich, wie der Regisseur, den Argentinier Pablo Trapero, das ganz da an 10 gesagt hat. Am Anfang ist es einfach ein Rätsel, das in dem Spektator dahinter setzt. Versteht ihr nicht richtig, wie die eng personell Beziehungen zu den anderen stehen, das ergibt sich löser los. Da sind Szenen, zum Beispiel eine ziemlich intensive Szene am Anfang vom Film, wo die zwei Schwestern oder B-Moll zusammen am Bett leihen und dann machen sie so Sachen. Ne? Und dann fragen sie, was ist das? Was meinst du, dass das tut, eine Inzestgeschichte oder so etwas? Und dann, boah, ich erzähle natürlich nicht weiter, mit das zu weisen, dass einfach mal Sachen dünner Gestalt gehen, weil ich verstehe nicht richtig, was das ist die erste Partie vom Film. Und dann könnte zu einer Ablesung an der zweiten Halbzeit vom Film, und, voilà, da könnte dann alles, gut, da wirklich alles explizitiert. An den Enjeu vom Film, das tut ich schon direkt am Anfang, durch eine Plansequence, die ich aufnehme, da so ein Traveling-Kamera geht dann so lange durch den Fluss, geht das da gefilmt, und dann dreht sie sich einmal um auf die andere Seite, und da wird ein Finca gefilmt, La Quietude heißt sie, Quietude, das heißt auf Spanisch Stöll, Trau. Und das ist natürlich ein ironischer Titel, ja, das ist nicht ruhig. Und voilà, da sind wir dann auf dem Aufwesen von der Familie, wo das Ganze aufspielt, wie wenn irgendwer misst, also die andere Seite von der Medaille gewesen ging. Und dann, nächste Darstellung, hört dann die Kamera, die einer von den zwei Schwestern nur geht, durch die Finca, durch die Gang von den Meandern von der Finca, und dann Bimo können sie bei dir, und dann geht die Robbe, also nicht die Eltern, die streiten. Das ist ein bisschen für Wäsch geholt, wenn es am Film am Anfang geht.
Ja, und wie du richtig siehst, mir die zwei Schwestern sind noch praktisch identisch introduziert. Das heißt, am Anfang kommen wir eine Plansequenz von 2-3 Minuten, den dem ersten, der erste durch dann noch geht. Dann, wenn die zweite von Paris kommt, haben wir eine identische Kamera am Anfang, die auch vom Hannen noch geht. Und dann kommen wir an die Liebesszene, die incestuous Liebesszene, von der du geschwärzt hast. Das heißt, der Realisateur möchte am Anfang alles für zu sagen, dass es keinen Unterschied zwischen den zwei Schwestern am Anfang gibt. Aber finalement gehen wir aber immer mehr gewohnt, dass du eine riesengroße Rivalität am Anfang zwischen den zwei Schwestern hast. Und die kennt dann eben auch ob dadurch, dass man gewohnt gehen, dass der denkt, was zu Paris läuft, schwanger soll sein. Da noch gehen wir ein bisschen gewohnt, dass die zwei Durchteren sich nicht just hier sexuelle Fantasien teilen, mit vielleicht auch verschiedene Männer, sodass die incestuous Geschichte am Anfang weiter getrieben wird, wo ihn immer mehr an eine komplexe Situation rocken, die teilweise schon Soap Opera und Telenovela Qualitäten hört, an der Hinsicht, dass es praktisch eine Komödie gibt, was für mich ein bisschen erstaunlich war. Also, wir fangen ganz dramatisch an, mit dem Pop, den hier schlagen möchte. Und dann sind wir mit den Männern und praktisch an einem Woody Allen Film, wo jeder mit jedem schläft. Und das, du musst ja so, wie hast du das denn empfunden, Michel?
Mich hat das nicht so gesteuert. Du hast Plan. Bis mir später im Film, wo dann die ganze Komplexität von den Beziehungen da gewiesen wird, das ist eng in sich Aufnahme, wo die Kamera dann hin und her sich bewegt, dachte noch wie an einem Flipper, wie Bull an einem Flipper, die hin und her gehen, das ist ziemlich virtuos auch gemäht, und du verstehst den, wie die Beziehungen dann verflasht sind mit den einen, und nicht nur Beziehungen zwischen den einzelnen Personagen, sondern auch dann die Geschichte, die dann als Hintergrund immer so über dem Ganzen lässt. Da sind wir natürlich in Argentinien, Militärdiktatur zwischen 76 und 83. Und ja, da haben die Personagen, die derzeit all genug waren, haben natürlich eine Rolle gespielt. Wie ich das verstehe, in einem Lösel am Film.
Und Mama war auch gespielt in
der Mama. Der ist gespielt von Graciela Borges. Ja. Muss ich sagen, weil der Film wirklich durch die symbiotische Relation von den zwei Durchstrichen funktioniert, mit Matriarchin, was am Anfang interessant ist, dass die junge Generation am Anfang echt emotionale Konflikte hat, an Intimkonflikte, da wo also die Generation von den Älteren am Anfang verwickelt ist an einen korrupten ja, Macherei, wo am Anfang die reiche Proprietät, auf der sie da leben, überhaupt hier könnt. Und die junge Generation hat ja am Anfang an der Hinsicht noch nie wirklich Hanna Froth, wo du Reichtum da du hier könnt. Das ist auch ganz schön gewiesen durch eine Art Elektrizitätskupör, die dann heierst du während dem festlichen Essen, also die dann, ja, während dem Essen geht die Elektrizität heierst du fort, so wie Fassadebisse von der Bourgeoisie, die ja. irgendwo loserlos unfallen könnte.
Ja, und das Film, den auch durch die Roti geben, eine Spannung, eine Elektrizität an dem Film dran ist, weil ich dem Film vorwerfen muss, dass er wirklich bis auf den letzten Detail der Versicht hat, ganz dann abzulesen, ja. am Platz verschiedene Sachen aber ein bisschen am Deichtern zu lösen. Eine Form von offenen Schluss aber zu lesen, dann im Spektator gelesen nicht gehört, für sich dann seine eigene Geschichte weiter zu spannen. Und das hat der Film auch ein bisschen mit kurz gemäht, dann auch besser.
Und wahrscheinlich ist der letzte Film El Clan, für den in der Silberen Live Crew zu Venedig 2015, meine ich, war das, den als mehr szenarisiert gewirscht, wo den Heu-Film echt auf Improvisation aufgebaut ist. Das ist die Not. Schauspielerinnen dann am Vierfeld gesehen, Lesungen gemacht, probiert Martin zusammen zu schaffen. Du könnt vielleicht dann noch die, ja, die echt rocambolesque Natur vom Szenario vielleicht hier.
La Quitude, also ein französisch-argentinisch Produktion.
Mata Berenice Bejo, übrigens die franco-argentinische Schauspielerin, die in Heu auf Spanisch dann gesagt.
Und Martin Guzman aus dem Pablo Trapero sein Frau und das ist der fünfte Film, den sie zusammen machen.
Also da gehen wir da gucken, ob man auch Horrorfilm die Leute dafür begeistern können. Das hören wir dann nur gleich. Nur noch ein bisschen Musik von Grace Jonah, da noch große Kino-Zweit vom Film 3. Heute Morgen um Radio 100,7, 20 bis 12.
Oh,
Musik von der Grace Joyner. Bald feiern bis 12 vom Radio 100,7. Also Horrorfilme aus gut nicht für mich, ob aber als Kinoskritiker vom Radio 100,7 sich für Horror begeistern, hören wir lo direkt.
What's that?
It's your book of scary stories. Tell me a story.
Hey, what's going on?
Tommy's missing.
Tommy's name was in the book. There's no way it's actually connected, right? Okay, what if what happens in the book is exactly what's happened for real? Oh my God.
Michel, Thierry, wenn ihr so nächstes Jahr hört, wisst ihr danach, wo 10 war? Könnt ihr euch erinnern?
Ich bin nicht richtig nur gleich. Ich bin echt froh, wofür drun zu antworten. Ich interessiere mich a priori für alle Genres. Okay. Ich denke einfach nur vom Film auf, den er gut oder schlecht ist.
Und du, Thierry?
Ich bin kein definitiven, also kein Fan von Horror-Genre. Auch du den Stand ein. Point de vue.
Okay, welcher Film war das heute, welcher nächstes Jahr haben wir gelöscht?
Das ist los. Also es geht von Stella, einfach
also
Young Scary Mädchen.
Scary Stories to Tell in the Dark. Dark.
Das ist der Film. Okay, ja, das ist ein Titel vom Film. Und geht effektiv Stella, was an einem verlassenen Haus ein Buch findet mit Geschichten, die sich am Anfang aufhängen, selber zu schreiben, auch wo ein Band von Jungen, mit denen hat dann an das Haus reingegangen, als am Anfang Protagonisten, von denen verschiedene Geschichten gehen, die dann okay, als Monster müssen konfrontieren und dabei bleiben da viele Leute. Also die Gruppe geht immer mit Klang. Voilà, das ist am Anfang das Prinzip vom Film. Das ist eine Anthologie, das ist abgebaut auf eine Anthologie von Kurzgeschichten. Am Anfang drei Bücher, die den Alvin Schwarz 1981 heute erst geschrieben hat. Das sind in sich von Folklore-Legenden inspiriert, die für 7 Millionen Mal verkauft. Das ist schon eine Referenzliteratur am Horrorbereich für eine ganze Generation von Amerikanern. Voilà, die sind aber auch kritisiert gehen, weil sie verschiedene Horrorelemente haben, wie Mord, Defigure, Männer, Kannibalismus, die am Anfang nicht für Kanner gedurcht sind. Das heißt, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Mhm.
Weil er wahrscheinlich gelesen wäre, ein Familienhorrorfilm, auch frei für Junge ab 13 oder von 13 Jahren. Ja,
das ist da für Jugendliche, also die auch wissen, die sich für Horror interessieren, denen gebe ich da dann mitzumachen und herzulehnen. Das ist ein ganz guter Film, den im Moment noch am Kino lebt, den schwedischen Horrorfilm. Hier ist echt für jugendlichen Publikmännisch gemünzt. Ich nehme Film echt am letzten Drittel ein bisschen interessant fand. Den Anfang, das hat gewirkt wie ein Film aus einer anderen Zeit. Ein Horrorfilm aus einer anderen Zeit, den dann alle gut in die Klischeen. Voilà, das Geisterhaus, das Fulisch heißt am Feld, die dann bemol zum Leben erwischt. Halloween, Poltergeist, all die Sachen, die Protagonisten, die dann ein oder dem anderen erwischt fallen. Aber das hat er den x-mal gesehen an amerikanischen Horrorfilmen. Und hier ist auch nicht, wie ihr seht, hier ist ein bisschen etwas Neues, dass der Genre vielleicht neu erfunden gibt, wie nicht. Das ist einfach eine Näherung von eben den Klischeen. Die Akteure sind mal nicht alle gut. Es sind verschiedene, die ziemlich schlecht durch sind. Außer Stella, die Hauptaktrice, gespielt von Zoe Collette, die das nicht an der Reihe fand. Aber bon, was aber interessant ist, dass der Bezug zum Vietnamkrieg am Horrorfilm hat das eine Rolle gespielt in den 70er Jahren, wo das immer so indirekt implizit war, das heißt all die Leichen, Zombie-Filme, das war ein indirekter Bezug, ob eben Zaldoten, amerikanische Zaldoten, die dann an den schwarzen Sekt zurückkommen sind. Ne? Also das war der richtige Horror am Anfang. Den heute Film hält dann explizit Bezug auf den Vietnamkrieg. Das geht tagsüber so Archivbilder, den Nixon, auch dann, dass dann eben ein Personage sollte auch zugehen, mit dann desertieren wollte. Weil die Sachen. An den Horrorfilmen, dem war das nicht direkt. Er ist dann einfach mal das in Erinnerung gerufen am Film selber.
Das war der Nachkursion, dass das ein Film ist, wie ihn zu Hollywood sieht, mit Pedigree, das ist ein Budget von 25 Millionen, das co-produziert oder co-szenarisiert von Guillermo del Toro, dem mexikanischen Realisator, den in Hannah so Perle wie Pan's Labyrinth, The Shape of Water oder Hellboy gesagt, dass hier nicht die Realisation aber cool, also delegiert und ein norwegischer Realisator, den André Ovredal heißt. Das war der Nachkursion, dass sie dass ihr beim Del Toro immer gesagt, dass eine gewisse Faszination für die Monstern da sind, die sie da schaffen. Und die sind quasi so wie religiöse Ikonen, funktionieren die aber ganz gut am Film, fand ich, also so wie sie eben durchgestaltet sind. Mhm. Das, und das bisschen so ein Hommage und Märchen und ein Murcht vom Wort, so Schauergeschichten, die in sich rund um das Lagerfeuer erzählt oder in dem Mond, auf wo ein Durchgang stehen, dann eben spielt, ein bisschen wie nur zusammenreckelt, das ist bisschen das Prinzip, ja, dass es ein Schauermärchen am Anfang soll sein.
Ja, so Schauermärchen, dafür gehe ich so nicht gucken, so. Filme, weil ich kann da wirklich tatsächlich nicht mehr schlafen.
Also, das geht, etwas, geht einfach nicht. Sind einfach mit Ängsten gespielt. Die Ängste von den Jugendlichen, du hast eng von denen Geschichten, Episoden am Film, du hast dann Dinge von den Pickeln, ne, die Jugendlichen, und du dann da mal da gespielt. Und den Hauptmessage vom Film aus Mengen stehen, dass den Hannah die Ängste, den die Ängste kann bewältigen, wenn er sie bis versteht. Ich meine, das ist ein bisschen, also der Film, so wie der Film abgelesen wird, zum Schluss fand ich noch ziemlich interessant. Das, wie gesagt, das Ganze, einfach die Klischee, aber da hast dann die ganze Meta, die Meta-Niveau, den angefordert wird, wo der Referenz geholt wird, ob Klassiker vom Horrorkino, das hätte ich noch schon gesehen, Scream, für nehmen den zu nennen, das eben am Film selber, ob Horrorfilme sich bezüglich, das ist schon besser Gimmicki für drin.
Also, und das eben noch, was Flo da sagt, dass es einfach irgendwo die Welt vom Buch repräsentiert. Ja, an der Hinsicht, dass die Jungen am Anfang die Schwahun für ihre Geschichte am Anfang neu zu schreiben, sie müssen just mehr sehen, sind, wie das Buch was sich selber schreibt. Das heißt, sie können hier Trajektoire ändern an dem Tod entkommen, wenn sie dann mehr schnell sind, wie der Geist, den am Anfang gegangen ist, das Buch zu schreiben. Dann hier die Story eben schreibt.
Allgemein haben so viel Success, so Horrorfilme allgemein an den Kinosaal, ne? Immer rum.
Ja, aber der Genre ist auch breit gefächert. Ja. Den Horrorfilme, wo einfach nicht mehr Dörfer aufgeschlöscht wird, dann hört die Filme, wo ein bisschen psychologisch ist. Und wie gesagt, nein, kein Midsommar, das ist der Horrorfilm, den ihr sollt gucken, und der Titan ist mehr so. Vorkast, gebe ich so.
Vorkast, da ist einfach viel Blut dran, hat Martin für noch gesagt.
Ja, boah. Das hängt doch von der Guten auf.
Ich fand das noch relativ harmlos traitiert ging, also an der Hinsicht, dass einfach die Mise en Scène von dem norwegischen Realisateur so funktioniert, dass er für alle Monster am Anfang eine andere Mise en Scène hat, entweder der Plan-Sequence oder der Chant-Contre-Chant oder das baut auf den Orchant ab. Und so geht alle Monster am Anfang ähnlich das traitiert und das Ganze das bleibt relativ harmlos, fand ich. Bis auf das letzte Monster, was ich definitiv nicht kann erreichen. Ja, ja.
Also Scary Stories to Tell in the Dark. Drei Filme haben wir heute vorgeschlagen. Drei Filmkritiken und Besprechungen mit Michel Delage und mit Thierry Besseling. Also für, ja, nicht gerade für alle gut, kann ich noch nicht, sondern selbst dabei das Woche. Für eine Filme, drei Filme oder für alle Filme, wo Frauen das Woche am Mittelpunkt stehen. Ich sage vielmals merci für den Besuch am Studio.
Merci auch.
Merci auch.
Und dann einen schönen Weekend. Gleich.